herzlich willkommen bei Diversity FM, der Podcast. Nachdem die letzte Episode ein Zusammenschnitt aus vielen vorherigen Folgen war zur Frage, was meine InterviewpartnerInnen unter Diversity verstehen, ist diese Folge ganz klassisch. Ein Gespräch mit einer Person zu einer Diversity-Dimension. Ich freue mich sehr, mit Patricia sprechen zu dürfen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von Transident e.V. und Leiterin der Münchner Selbsthilfegruppe. Patricia ist eine Transfrau und berichtet über ihren eigenen persönlichen Weg. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich und betreibt unter anderem Aufklärung zu LGBTIQ-Themen. Ich wünsche dir viel Freude bei der Folge mit Patricia. Meine Einstiegsfrage lautet immer, was verbindest du mit Diversity? Und genau, du hast einen anderen Zugang, wie alle anderen auch. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, was da für unterschiedliche Antworten kommen. Wie ist es bei dir? Was verbindest du mit dem Begriff Diversity?
Ja, also für viele Menschen, so sehe ich das immer, ist es ja so, dass Diversity immer damit verbunden wird, mit irgendeiner Community, also zum Beispiel LGBTIQ. Für mich ist das tatsächlich nicht so. Für mich sagt der Begriff einfach nur Vielfalt aus. Das heißt, Vielfalt ist das, was meiner Meinung nach die Natur haben möchte, um vorwärts zu kommen, um Krankheiten zu verhindern, etc. etc. Also aus dem biologischen Sinne weiß man ja, dass sich möglichst unterschiedliche Sachen miteinander verbinden sollen, damit am Ende was Besseres rauskommt oder dass Krankheiten verhindert werden. Und so sehe ich das eigentlich auch mit den unterschiedlichen Kulturen, Glaubensrichtungen, etc. 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 Je mehr Vermischungen es da gibt, umso besser. Und das ist für mich im Grunde der Inhalt des Begriffs Diversität, also die Vielfalt auszuleben, die uns die Natur vorgibt. Wir müssen es halt nur zulassen und in vielen Fällen ist das leider noch nicht so.
Das ist total schön. Eine Idee, die ich habe, und ich hoffe, das klappt bald, ist auch mit jemandem aus dem Bereich Biologie, Naturwissenschaften zu sprechen. Um einfach nochmal, ich bin da nicht so drin, aber genau das, was du gerade sagst, nochmal mehr zu verstehen und überlegen, wie ist es eigentlich sozusagen in anderen Lebensbereichen, mit anderen Arten, wie ist es zum Beispiel genau in der Natur. Und ich finde das total spannend, weil man nicht alles eins zu eins übertragen kann, aber es ist doch schon mal spannend zu wahrzunehmen, wie das sozusagen in anderen Lebensbereichen ist.
Naja, schon. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, man kennt das ja aus verschiedenen Epochen, wenn du so Königshäuser gesehen hast, die nur untereinander und so weiter immer geheiratet haben und so, dann gab es halt Krankheiten, die auf dem Erbgut basiert haben, die sich immer weiter fortgepflanzt haben. Und diese Krankheiten lassen sich halt nur durch eine neue Vermischung regeln, ja, und auch neue Ideen, die man reinbringt in eine Gesellschaft, bringen eine Gesellschaft weiter. Denn wenn wir es zum Beispiel endlich mal schaffen würden, zu akzeptieren, dass nicht eine Glaubensrichtung die richtige ist, sondern eine Kombination aus vielen Glaubensrichtungen, dann haben wir überhaupt keinen Grund mehr, uns irgendwie gegenseitig was vorzuwerfen oder wie es über die ganze Geschichte der Menschheit war, vielleicht irgendwelche Kriege zu führen, nur weil wir unterschiedlicher Meinung waren, weil wir denken, das ist richtig. Und im Grunde hat niemand recht, weil das Gesamte ist das, was richtig ist. Und ich sage ja, Vielfalt, das ist das Spektrum von allem.
Ja, total. Und auch, ich finde auch den Begriff Vermischung, also sozusagen das, was eigentlich tagtäglich passiert, dass Dinge interagieren, dass Dinge zusammenkommen, wieder auseinandergehen, hybrid sind und so weiter. Also genau. Das, was die Normalität ist im Alltag, auch etwas Positives wahrzunehmen, ist zwar auch anstrengend manchmal, diese ganze Veränderung, wir merken das ja auch gerade in Corona-Zeiten, aber das gehört einfach zum Leben dazu und war schon immer auch da.
Ja. Also für mich stehen im Prinzip so Begriffe wie Liebe, Akzeptanz, Solidarität ganz, ganz weit vorne, dass wir also wirklich sehen, dass nicht nur die Gruppe, zu der ich gehöre, ich sage jetzt mal so ganz provokativ, ne, hat man ja immer im so als Begriff drin, der alte weiße Mann, dass man wirklich nicht nur in einer kleinen Gruppe denkt, sondern über diesen Horizont hinausgeht, aber auch diese Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, nicht angreift. Ja, also ich finde, diese Menschen haben ihre eigene Meinung, die haben sie immer gehabt. das ist auch vollkommen normal für mich, also normal in Anführungsstrichen, wird ja nicht so gerne gesehen, dieser Begriff. Und ich finde aber, in dem Zusammenspiel von allen Gedanken werden wir die Lösung finden für alles. Leider Gottes denke ich, dass ich mit meiner Meinung da noch ziemlich weit entfernt bin von der Realität, die mal vielleicht irgendwann eintreffen wird. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Das werden wir auch in dem Gespräch auch nochmal erfahren. Und wie ist es? Ich meine, klar, über eine Diversity-Dimension sprechen wir heute nochmal viel stärker, aber wenn du dir die, wenn du willst, so AGG-Merkmale, aber auch darüber hinaus, gibt es noch eine weitere Dimension, Merkmal, mit dem du dich schon seit langer Zeit oder auch sehr gerne beschäftigst?
Naja, also im Prinzip, als ich angefangen habe, in die Schulaufklärung zu gehen. Da wurde mir, also ich bin da reingegangen, weil ich mir gesagt habe, so in meiner Kindheit hatte ich keine Möglichkeiten, mit irgendjemandem über die Trans-Thematik zu reden. Weil ich im Prinzip schon so Ende Kindergarten, Anfang Grundschule, habe ich schon gefühlt, irgendwas passt nicht. Und ich konnte halt nicht mit jemandem drüber reden. Und da ist mir sehr, sehr viel verloren gegangen. Also auch so, was die Entwicklung von Selbstliebe angeht, Liebe zu anderen Menschen. Und ich finde, das muss man einem Kind oder Jugendlichen nicht zumuten. Und deshalb habe ich sehr, sehr viel in diese Aufklärung reingesteckt. Da gibt es ja auch in München zum Beispiel, wo ich lebe, verschiedene Aufklärungsprojekte und da bin ich Teil von gewesen. Inzwischen mache ich das sehr, sehr viel in Eigenregie und auch für unseren Verein. Und das ist hauptsächlich das, wo es um Akzeptanzschulung gegenüber dem Thema LGBTIQ-Sternchen geht. Und da bin ich also total verwachsen mit. Ja, also das ist wirklich das, ja, dafür lebe ich ziemlich, wobei natürlich trans explizit, ja, also ich werde sehr, sehr häufig natürlich auch zu trans gefragt, aber ich wachse auch immer mehr in die Community rein und werde auch immer mehr mit Aufgaben von unserer CSD GmbH beauftragt. Und das ist einfach schön, ja, also das ist dieses, man sieht, man macht was Vernünftiges und man hilft das, was man früher selbst nicht hatte, einfach vielleicht in der Zukunft zu verbessern, dass vielen Leuten das ins Bewusstsein kommt und man merkt, es tut sich ziemlich viel. Mhm. Es ist noch viel Arbeit, aber es tut sich noch.
Und gibt es andere Diversity-Dimensionen? Ich meine, und das, was du machst, ist ja, nimmt einfach schon ganz viel Zeit und Kapazitäten in Anspruch, aber gibt es andere Diversity-Dimensionen, gar nicht beruflich, sondern einfach auch so als Mensch, wo du sagst, da hätte ich eigentlich Lust, noch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Da weiß ich noch gar nicht so viel. Das würde mich interessieren.
Naja, erfahren, klar. Ich meine, andere Kulturen sind immer interessant. Ich werde ja auch in Schulbesuchen und so weiter mit anderen Kulturen oder Glaubensrichtungen konfrontiert und frage mich dann manchmal, warum ist das so anders als das, was ich empfinde? Da könnte ich mit Sicherheit noch eine Menge drüber lernen. Aber ich muss gestehen, ich bin schon so gut ausgefüllt mit dem, was ich mache und ich hoffe, ich kann das dann noch viele Jahre weitermachen, in dem Denken, ich kann noch was bewegen und es gibt noch eine Menge Multiplikatoren. Und ich sage heutzutage immer zum Spaß, naja, vielleicht nur so Halbspaß, könnte ja was draus werden, ich werde irgendwann mal Bundespräsidentin. Das heißt also, die politische Komponente könnte vielleicht nochmal irgendwann, wenn ich Spaß dran habe, vielleicht auch nochmal.
Naja, ich meine, im Bundestag haben wir ja schon mal zumindest seit letztem Jahr da eine Veränderung mit zwei Bundestagsabgeordneten. Und wer weiß, was in den nächsten Jahren noch passiert. Ja. Lass uns mal einsteigen. Und ich wollte eigentlich zu dem Verein zuerst fragen, aber jetzt, weil du es selber gerade angesprochen hattest, nach dem Kindergarten oder im Kindergarten hast du schon auch gemerkt, dass etwas anders ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Sätze sagen und dann auch, also weil mich interessiert natürlich, wie kommst du eigentlich zu dem, was du heute machst?
Ja.
Und das hat ja nicht dann, was ich im Erwachsenenalter begonnen, sondern viel vorher. Und vielleicht war das dann der Ausgangspunkt erstmal mit der Beschäftigung mit dem Thema.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich im Kindesalter gemerkt habe, dass ich mich teilweise anders verhalte oder anders denke. Also im Kindergarten habe ich manchmal dann schon mich einfach nur noch an der Seite gesetzt und nicht mehr mitgemacht. Natürlich war mir das nicht bewusst, dass irgendwas anders ist. Ich habe dann nur, als es dann so in die Grundschule ging, gemerkt, irgendwie finde ich das blöd, dass man so getrennten Schulsport machen muss. Ja, warum mussten die Jungs und die Mädels immer unterschiedlich in unterschiedlichen Gruppen zum Schwimmen oder sonst was? Und für mich wurde das halt so im Laufe der Zeit immer ein bisschen schwerer, weil ich mich dann nicht mehr wusste, wo ich mich zuordnen sollte. Und eigentlich habe ich mich tendenziell schon eher auf der weiblichen Seite gesehen. Und habe mich dann immer gefragt, wie mache ich denn das jetzt eigentlich noch mit dem Umziehen und so weiter in Umkleidekabinen? Ja, und das war dann wirklich schwer. Ich habe dann teilweise echt versucht, möglichst als Erste oder als Letzte in diese Umkleide reinzugehen beim Sport. Und teilweise habe ich dann im Schwimmen auch Unterricht geschwänzt und so, was ja alles natürlich schlimm ist, weil das macht die Noten schlecht und so weiter, wenn man sich überlegt, was das alles für einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Genau. Und so war das. Aber dass ich einen Begriff hatte, also sprich, was ist Transidentität, was ist Transgeschlechtlichkeit, das kam erst viel später, weil zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, gab es ja kein Internet und so weiter. Das heißt, die Informationen zu diesem Thema waren ja recht dürftig. Und früher hat man ja Transidentität auch als eindeutiges psychisches Problem angesehen, was ja heute glücklicherweise nicht mehr so der Fall ist. Und mal ganz ehrlich, wer sagt von sich, wenn er das liest, ich möchte allen Menschen sagen, ich bin psychisch krank, weil so empfinde ich mich ja nicht. Es ist einfach nur, dass ich gefühlt habe, ich bin eigentlich nicht das, wie mich die anderen Menschen sehen. Ich habe dann auch irgendwann meine Frau kennengelernt. Wie gesagt, das war 1990.
Wann war das denn?
1990 war das. Das war, ich war 17 und okay. Sie war also eine Klassenstufe unter mir. Wir waren auf dem gleichen Gymnasium in meiner Heimatstadt. Und ich habe dann wirklich auch gedacht, wenn ich jetzt eine Beziehung habe und so weiter, dann wird das irgendwann schon verschwinden. Ja, so wie ich eigentlich immer gehofft habe, dass dieses ich nenne es jetzt mal trans sein, wirklich aus dem Kopf wieder verschwindet, wenn man nur genug dafür tut, was so eher männlich ist. Ja? Und deshalb bin ich dann auch.
Darf ich fragen, bevor du nochmal sagst zu deiner Frau und das mit ab 17. Mhm. Aber war es in der Schulzeit irgendwie so, dass du, also es gab nicht so viel Information, es gab wahrscheinlich auch keine Menschen, die du in live, in Farbe, in dem Ort, in dem du gelebt hast, oder aber auch im Fernsehen, in Geschichten und so weiter. Also gab es irgendwo, wo du gedacht hättest, das könnte vielleicht etwas sein, was mit mir zu tun hat, das interessiert mich, also dass dieses Trans-Thema oder eine Person, Trans-Person, das eine oder das zweite, hast du mit diesem Gefühl, das noch sehr diffus war, mit jemandem sprechen können?
Also sprechen können habe ich mit niemandem darüber, weil ich es selbst so wenig in Worte fassen konnte. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich damit anfangen soll. Ja. Im Fernsehen kam es tatsächlich nicht vor. Wenn ich mal was gesehen habe, dann war das so in Richtung Drag, ja, dass Leute sich verkleidet haben. Aber da habe ich dann auch verstanden, das ist eher so Show. Ja, das entspricht mir nicht. Das bin ich so nicht. Habe das aber ehrlich gesagt dann auch gar nicht vertieft. Was ich aber immer schon gemacht habe, ist, ich war schon von meiner Grundschule an, war ich immer schon so ein bisschen mit der Medizin verbunden und habe halt immer danach gesucht, was das sein könnte. Natürlich hatte ich nicht die wahnsinnig tollen Bücher, aber ich habe dann tatsächlich auch mal irgendwann in einem Buch was entdeckt von jemandem, der trans war und einen Wechsel gemacht hat. Und da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, ja, das könnte sein, dass das für mich so hinkommt. Ja, weil das war am nächsten dran. Aber ich hatte halt tatsächlich immer, und so bin ich auch aufgewachsen, eigentlich immer so das Gefühl, ich muss halt meiner Rolle entsprechen. Und das heißt, ich habe mich auch nie fallen lassen können. Ich habe jetzt auch niemandem irgendwie mal wahrscheinlich einen Anhaltspunkt gegeben, dass man das sehen könnte. Meine Frau sagt heute, ja gut, im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich an einigen Punkten merken müssen, aber so ist einfach das Gehirn. Das Gehirn blendet halt alles, was es nicht sehen will oder was es nicht kennt, aus. Das ist tatsächlich so und deshalb fällt es wirklich nicht auf und deshalb habe ich das wirklich lange machen können und wie gesagt, dann bin ich zu, ja?
Ja, und hast du, als du dann, weil du meinst mit deiner jetzigen Frau, als du mit 17 kennengelernt hast, war das die erste Beziehung?
Ich hatte vorher schon mal eine Freundin für ein paar Wochen, aber nicht wirklich lang. Aber das war jetzt auch nichts Besonderes.
Aber war das dann ein Zeichen für dich von, war das also ein bewusster Schritt? Also ich meine, es ist immer ein bewusster Schritt, wenn man in eine Beziehung geht, oder manchmal auch nicht, aber hat das eine Rolle gespielt, die Frage des Geschlechts?
Weiß nicht. Also ich habe meine Partnerin kennengelernt und wir haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht. Also was heute vielleicht viele Paare gar nicht mehr so tun. Wir haben wirklich extrem viel Zeit verbracht damit, spazieren zu gehen, auf einer Bank zu sitzen, unser ganzes Leben auszutauschen. Wir haben auch noch Liebesbriefe geschrieben. Das war absolut süß, weil die haben wir heute noch. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eher so das Zusammengehörigkeitsgefühl mit einer Person. Ja, also vielleicht könnte man sagen, das, was heute so unter dem Begriff Pansexualität gefasst wird, vielleicht ist es das schon eher, was man sagen kann, aber im Grundsatz mag ich mich da auch nicht zuordnen in irgendeine Kategorie. Es war einfach nur so, dass ich niemals so einen typischen Macho oder so habe raushängen lassen. Das heißt, ich konnte eigentlich nie so richtig männlich sein. Es war aber auch glücklicherweise so, dass meine Frau das nie von mir verlangt hat. Also wir waren einfach Menschen, wir konnten uns gut austauschen. Wir ja, das ist wirklich zu einer Einheit geworden, die man sich nur wünschen kann. Wir haben sehr, sehr viel erlebt. Wir haben den Tod von ihrer Mutter erlebt. Also als ich sie kennengelernt habe, war die Mutter schon krebskrank und das ging über viele Jahre noch bis zum Tod. Und mein Vater ist auch gestorben. Und das sind alles so Sachen, die hat es dann immer dichter und dichter werden lassen. Und wir haben uns halt immer gut verstanden, ja. Das Einzige, was ich den Leuten einfach nicht beantworten kann und mag, ist, ja, wie sieht denn das aus mit dem Sexualleben und so weiter, weil ich ganz ehrlich sagen muss, das kommt immer in unserer Bevölkerung so raus, als ob das Einzige ist, was eine Beziehung erhält. Aber für uns ist es wirklich so, dass dieses Miteinander leben und wirklich füreinander einstehen, dass das wirklich viel, viel wichtiger ist für eine Beziehung. Und man sieht es ja. Ich meine, wenn man mal nachrechnet, wir sind jetzt schon seit 1990 zusammen, das sind ja auch schon ein paar Jährchen.
Ja, man muss sagen, ja.
Und es hat auch mein Coming-out überstanden. Also wie gesagt, also mehr als ein Drittel der Zeit, die wir zusammen sind, hat meine Frau mich jetzt schon in der anderen Rolle. Und Hut ab, ich finde es super.
Absolut, absolut. Ich meine, dazu müssen wir eine andere Folge machen, allein zu dieser Liebesbeziehung. Aber das Coming Out, wann war das oder wie war der Prozess des Coming Out?
Mein Coming Out, ja, das ist so eine lustige Geschichte, da werde ich öfter nachgefragt. Das war, wie gesagt, 2010 und ich habe mir gedacht, verdammt, wie mache ich das jetzt? Es wurde halt immer enger und immer enger bei mir im Kopf und ich habe dann gewartet bis kurz vor Weihnachten und habe mich dann morgens hingesetzt in meiner Praxis, weil ich hatte zu der Zeit ja eine Zahnarztpraxis und habe eine E-Mail formuliert und habe meine Helferin, die wusste um die Tatsache, dass ich, wie ich mich fühle, schon eine gewisse Zeit vorher, weil die war ursprünglich mal zu meiner Hochzeit auch meine Trauzeugin, also das war eine sehr gute Freundin nebenbei auch, aber es war halt auch meine Helferin. Und der habe ich dann gesagt, sie sollte meine Frau anrufen, ihr sagen, sie schickt ihr jetzt eine E-Mail und das, was in der E-Mail steht, ist die reine Wahrheit und entweder können wir damit leben oder nicht. Diese E-Mail war ein Hilferuf, es stand da auch drin, bitte hilf mir. Es stand aber auch drin, sie sollte nicht sofort antworten, weil, aus den direkten Emotionen heraus kann man halt auch schnell was falsch sagen und das wollte ich halt auch nicht und ich hatte wirklich panische Angst und meine Frau hat direkt angerufen und hat gesagt, wenn du uns auseinanderbringen willst, musst du dir freilich mehr einfallen lassen. Und das war der größte Stein. Also es war schon ein Gebirge, was mir von Herzen gefallen ist, weil ich hatte halt wirklich Angst, komplett alleine dazustehen. Weil man liest halt sehr, sehr häufig im Internet auch, überlegt euch durch den Schritt sehr, sehr gut, weil ihr könnt alles verlieren. Partner, Partnerinnen, Freunde und alles. Ja, es war schwer, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich wirklich egoistisch geworden bin und gesagt habe, so, jetzt habe ich genug Zeit verschwendet und jetzt will ich einfach so sein, wie ich bin. Und ja, da wäre ich dann wirklich, ja, wie man das so schön sagt, über Leichen gegangen. Und oder anders ausgedrückt, es ist halt so schlimm, dass ich sagen muss, hätte ich diesen Weg nicht gegangen, wäre der andere Weg halt genau dahin gegangen. Das heißt, ich hätte mir irgendwann das Leben genommen, weil ich einfach nicht mehr gekonnt habe.
Ja. Oh Mann. Und wann hat dein Engagement, dein Aktivismus begonnen? War sozusagen erstmal die Phase, wo du erstmal mit dir klarkommen musstest und da einen Weg und dann? Oder war das eher parallel? Wie war das?
Eigentlich war das eher parallel, weil ich hatte ja gesagt, ich habe mal angefangen, nochmal Medizin zu studieren. Das habe ich aber dann, weil meine Operation 2015 ganz plötzlich von heute auf morgen kam, dann einfach bleiben lassen. Also ich bin bis zum dritten Semester oder vierten Semester gekommen und dann habe ich es bleiben lassen, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Aber dann hatte ich muss zurückdenken. Ich habe meine Praxis aufgegeben 2012, habe dann meine Behandlung 2014 angefangen, bin in Kontakt gekommen mit der Community schon 2014. Ja, 2014. Ich hatte meine Behandlung Anfang des Jahres angefangen, so Ende März, und bin dann zu dem ersten Christopher Street Day gegangen, den ich jemals besucht habe hier in München, und der ist ja im Juli. Und ich habe bewusst nach Gruppen gesucht, die halt sich um Transmenschen kümmern. Und dann habe ich eine Gruppe gefunden, das war eine Selbsthilfegruppe, die hier in München ist. Und so bin ich dann zum ersten Mal in diese Sache reingekommen. Und im Laufe der Zeit ist es dann so gewesen, dass ich die Gruppenabende geleitet habe in dieser Selbsthilfegruppe. Das heißt, ich habe mich gekümmert. Und das wuchs so. Und da war ich auch im Vorstand. Und habe dann auch irgendwann angefangen mit diesem Aufklärungsprojekt zu arbeiten, und dann irgendwann hat es in dem einen Verein nicht mehr gepasst, und dann bin ich zu Transident rüber gewechselt, wo ich erst nur Mitglied der Gruppe war und dann irgendwann die Selbsthilfegruppe von München übernommen habe, weil das hatten wir noch gar nicht gesagt. Also Transident hat so ein gutes Dutzend Selbsthilfegruppen im süddeutschen Bereich, und ich habe die Münchner Gruppe, die ich leite. Und ja, da bin ich jetzt heute. Unsere Gruppe wächst und wächst und wächst. Und ansonsten für den Verein, es wird immer mehr Engagement. Ich bin an ganz vielen Stellen, nach Workshops an Unis, teilweise online, teilweise für irgendwelche.
Aber, genau. Fand ich jetzt mal schön, auch den Übergang so von dem Engagement und dann bis zu Transident, weil ich habe dann natürlich recherchiert. Ich bin jetzt auch nicht, genau, weil jetzt nicht irgendjemand gefragt oder so, sondern einfach recherchiert, und da wart ihr relativ schnell auch zu finden.
Ja.
Und genau, bevor du nochmal sagst, was ihr macht, wie ist diese Organisation, dieser Verein eigentlich entstanden, und genau, und dann im zweiten Schritt, was macht ihr da?
Das ist tatsächlich wirklich schwer, weil das ist das Werk unserer ersten Vorsitzenden, die wir auch heute immer noch haben, weil die es gab wohl irgendwann mal einfach verschiedene Gruppen unter auch unterschiedlichen Namen, und die haben dann einfach gemeint, sie müssten sich zusammenschließen, wenn ich sie da richtig verstanden habe, weil sie erzählt halt nur ab und zu mal davon. Und ich denke mal, dass das die Basis von dem Ganzen ist. Das ist, der Verein ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt im Verhältnis zu anderen Vereinen, aber er ist halt mit den ganzen Gruppen, die daraus entstanden sind, dann auch schon relativ groß geworden. Also wir sind recht.
Aber wie lange gibt es den schon?
Da hast du mich jetzt erwischt, weil ich immer total nachrechnen muss. Ich glaube, wir müssten also auf jeden Fall jenseits der 10 Jahre sein. Es kann sein, dass es 11, 12, 13
Jahre. Okay,
genaues Jahr weiß ich leider nicht. Da wird man mich jetzt wahrscheinlich für schlagen, dass ich in meinem eigenen Verein das nicht weiß. Aber
ich sage immer, Zahlen
sind vollkommen unwichtig, weil zu der Zeit ist es auch so, dass es noch ganz anders war. Ja? Also das Thema Trans hat sich so dermaßen verändert im Laufe der Zeit, was noch dazugekommen ist mit Non-Binarität und allem drum und dran. Das ist eigentlich so ein großes Feld geworden. Das ist ganz anders geworden als damals, ja.
Und wenn du, genau, den Verein, da warst du ja kurz davor, hab dich dann kurz unterbrochen gehabt, dem Verein beschreiben würdest, was so die wichtigsten Inhalte oder was die Maßnahmen oder was macht ihr so?
Ja. Also wie ich schon gesagt habe, im Kern ist natürlich sind natürlich diese Selbsthilfegruppen, die wir haben in ganz verschiedenen Städten hier in Süddeutschland. Und wir machen halt Beratung und Begleitung von Transmenschen als Kern. Ja? Wir sind allerdings nicht nur auf Trans fixiert, sondern wir würden auch sagen, okay, wenn du dich nicht binär empfindest oder wenn du inter bist, also sprich noch eine ganz andere Sache, oder wenn du Angehöriger oder Angehörige oder Freund, Freundin von einem Betroffenen bist, kannst du gerne bei uns vorbeikommen. Du bist immer gern gesehen. Und wie gesagt, wir machen das über diese Selbsthilfegruppen oder wir machen das über Beratungen am Telefon, per E-Mail. Ich treffe mich auch mitunter, je nachdem wie es ist, jetzt zu Corona-Zeit natürlich nicht so, persönlich mit den Menschen, dass ich mit denen Termin ausmache. Aber es geht auch telefonisch schon sehr gut. Und da geht es hauptsächlich darum, Erstberatungen zu machen, Menschen, die sich an uns wenden, die gar nicht wissen, wie man startet mit der Behandlung. Sehr, sehr häufig geht es darum, wo finde ich Ärzte? und Ärztinnen ein sehr, sehr kompliziertes Thema, weil es einfach viel zu wenig Leute gibt, die sich fachlich damit auskennen, gerade in der Psychotherapie, mit der man ja heutzutage noch starten muss. Ist ein bisschen schade und wir versuchen einfach da ein bisschen Hilfestellung zu geben und wir geben natürlich auch ja die Möglichkeit, dass man uns anfunkt, dass wir Öffentlichkeitsarbeit, also dass wir über die Öffentlichkeitsarbeit weiterkommen, sprich in Medien, Zeitungen, Fernsehen oder halt auch Schulungen anbieten bei Lehrkräften und so weiter und so weiter. Also relativ weit aufgestellt und es geht alles in Richtung Hilfe und Begleitung von den Personen, die sich halt, naja, genau genommen könnte man sagen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht definieren. Ja? Mhm. Oder eben auch Inter sind. Inter ist halt nochmal eher körperlich, aber ja. So ist es.
Mhm. Sehr breit. Du musst vielleicht nochmal gucken bei deinem Mikro. Das
knistert ein bisschen.
So ein Ticken.
Warte mal, kann sein, dass das die Kette oder so ist. Ja, genau.
Ja, oder der, was mich interessieren würde, ist, gerade bei so Selbsthilfegruppen ist so, du hast ja schon gesagt, die ersten Themen ist Behandlung Ärztinnen. Also ist es eigentlich immer, oder ist nicht immer, ist es oft so konkret? Oder gibt es auch viele Menschen, vielleicht auch gerade jüngere Menschen, die, bevor sie überhaupt über Maßnahmen und nächste Schritte nachdenken, erstmal einfach reden wollen und sagen, ich weiß gar nicht, was los ist bei mir?
Ja, tatsächlich. Leute, die anfangen, eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ich stehe noch vor der Behandlung und weiß überhaupt nicht, ob das jetzt für mich zutrifft. Ja, da sagen wir dann wirklich, also ich gebe denen, wenn sie das wollen, auch eine Beschreibung von dem Weg, aber ich sage halt häufig, geht einfach mal in eine der Gruppen, die ihr habt, vielleicht vor Ort oder vielleicht woanders, weil unsere Schwierigkeit ist, wir sind halt nur in Süddeutschland und wir haben inzwischen wirklich Anschriften aus ganz Deutschland. Ja, und wir müssen dann immer irgendwie gucken, dass die Leute irgendwie natürlich wissen, was sie machen. Und wir sagen aber wirklich, geht zu irgendwelchen Gruppen, die sich damit auskennen und hört ihr das ein bisschen an, was die da miteinander sprechen, sprich mit anderen Menschen und dann versuch für dich herauszufiltern, ob du das bist, ob du dich da drin siehst. Ja, dass du dich nicht gezwungen fühlst. Weil die Schwierigkeit, die ich heute sehe, ist, im Internet steht sehr, sehr viel und das ist halt nicht das richtige Medium, herauszufinden, was man denn wirklich ist. Und ich glaube, das findet eher in dem Gespräch mit anderen Menschen statt. Ja, das ist, deshalb glaube ich schon, dass das eine sehr, sehr wichtige Komponente ist. Aber auch Eltern, ja. Tatsächlich, wir haben auch sehr viele Eltern, die einfach nicht wissen, wo es lang geht, ob sie jetzt was falsch machen. Ihr Kind hat gesagt, ich bin trans oder ich empfinde anders. Und die haben halt panische Angst, dass man was falsch machen könnte, weil in den Medien wird ja gerne immer das so dargestellt, was man alles falsch machen könnte und dass das so schlimm ist und keiner weiß genau, was er eigentlich ist oder sie ist. Ja, das sind also die Themen, womit wir uns beschäftigen. Mhm. Ganz viel Gefühl ist dabei.
Ja, und du leitest selber auch oder hast Selbsthilfegruppen geleitet, ne?
Ja, genau. Also jetzt bei Transident und vorher in einem anderen Verein.
Mhm. Und wie ist das? Also ich meine, weil es gibt unterschiedliche Selbsthilfegruppen und je nach Thema wahrscheinlich sind die auch unterschiedlich, aber ganz viel Gefühl, wahrscheinlich sehr intim. Es ist sozusagen von Menschen, die Gleiches fühlen, vielleicht leiden, auch gleiche Fragen haben. Wie gehst du da als jemand, die das dann leitet, damit um? Was ist dabei wichtig zu beachten?
Ja, tatsächlich ist es manchmal ein bisschen problematisch, weil man aus der eigenen Erfahrung heraus natürlich weiß, dass gewisse Sachen, die andere Menschen sagen, einen noch triggern können. Ja, das heißt, man muss sich vorstellen, wir haben halt Leute, die stehen ganz am Anfang von ihrer Behandlung und manche Leute, die sind halt schon weiter. Und wenn sich halt jemand total darüber freut, eine Personenstandsänderung durchzuhaben, einen neuen Personalausweis haben und das erzählt, dann gibt es halt wieder Leute, die sagen, oh, das ist jetzt aber so schlimm und ich finde das jetzt so furchtbar, weil ich muss noch so lange bis dahin warten. Das ist unglaublich schwer, das tatsächlich so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Ja, also den Leuten wirklich zu zeigen, dass alle ihren Weg gehen werden und dass man für sie da ist. Und ich spendiere Menschen, also einzelnen Menschen, die es da etwas schwerer haben, auch schon sehr, sehr viel Zeit. Also das dann auch privat, dass ich mit denen spreche und so. Und das ist auch meine Aufgabe. Aber ich bin mir durchaus auch der Tatsache bewusst, dass ich natürlich als Leiterin von so einer Selbsthilfegruppe keine Therapie mache. Ja, die Therapie läuft über andere Leute und das wäre auch zu viel. Und ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass eine Selbsthilfegruppe nicht für jeden das Beste ist. Manche Leute gehen den Weg alleine. Ja, und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber es ist extrem sinnvoll. Und man sieht es daran, dass diese Selbsthilfegruppe auch immer größer wird und wächst und wir auch immer Neuzugänge haben und Leute, die dann halt irgendwann nicht mehr da sind. Das ist halt genau das, was man möchte. Das ist halt auch schwer für mich, weil ich natürlich ununterbrochen mit dem Thema beschäftigt bin. Aber ich mache es wirklich gerne. Sonst würde ich wahrscheinlich sagen, nö, jetzt...
Wie ist das? Also weil ich meine, das ist ja nochmal, als du als Zahnärztin gearbeitet hast, du warst ja, irgendwann hast du Feierabend gemacht. Und dann warst du was anderes, ne, so. Aber das, wenn man, und das ist ja auch, wenn man so sinnerfüllte Dinge oft macht, die sehr nah oder sehr viel mit einem zu tun haben, wie ist das für dich? Man, wer weiß, vielleicht verändert sich das in den nächsten Jahren, dass du letztendlich sehr, sehr viel, und man muss sagen, sehr viel ehrenamtlich auch mit dem Thema zu tun hast. Also, weil das ist ja nicht etwas, was sehr abstrakt oder weit von dir weg, sondern das macht ja auch was mit dir.
Ja. Ja, bei mir ist die Schwierigkeit, dass ich ein total angeknackstes Selbstwertgefühl habe. Ja, das habe ich schon intensiv mit Psychiatern besprochen. Und irgendwie versuche ich halt, glaube ich zumindest, durch diese Hilfe anderen Menschen gegenüber mir so ein bisschen zurückzuholen als Selbstbestätigung. Ja, und ich denke halt, dieser Peer-Ansatz ist ein sehr, sehr wichtiger, dass die Leute auch sehen, es redet nicht einer irgendwie nur dumm daher, sondern da ist jemand, der das versteht. Und naja, für mich ist halt schön, dass ich da eine Aufgabe drin gefunden habe, die sinnvoll ist. Ich habe auch schon, also nicht nur einmal von Menschen, die auch in meiner Gruppe sind oder mit denen ich so Kontakt gehabt habe, gesagt bekommen, wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich heute nicht mehr. Und alleine die Tatsache, dass mir Menschen gegenüber und teilweise das sogar auch aufschreiben, sagen, du hast mir so gut durch das Leben gerettet. Das alleine ist es schon wert, ja. Und da geht einem schon das Herz auf. Und das, ich glaube schon, dass es einfach für mich auch wichtig ist, da so ein kleines bisschen Selbstbestätigung drin zu haben, tatsächlich. Also das ist auch ein ganz klein bisschen Eigennutz, aber
ja, das ist
ich weiß nicht, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich meine, wozu macht man Ehrenamt, wenn man nicht irgendetwas davon hat?
Ja, ich würde später nochmal da tiefer nachfragen. Du hast, und das würde mich schon mal interessieren, mit den Schulungen und gerade von Schule. Du hast am Anfang berichtet, wie das bei dir war, wo du ein Gefühl hattest, aber nicht mehr. Und jetzt gehst du selber, wenn ich es richtig verstanden habe, oder ihr als Verein auch in Schulen rein, wo gerade auch junge Menschen da sind. Was macht ihr da und wie sind die Reaktionen von SchülerInnen?
Ja, also wie gesagt, mit dem Aufklärungsprojekt, wo ich unterwegs war, haben wir hauptsächlich Kontakt zu Schülern und Schülerinnen so ab der 7. Klasse, ja, also ab da dann alles und das sind wirklich ganz unterschiedliche Reaktionen, die wir da mitbekommen. Das hängt teilweise am Schulsystem, teilweise daran, wie die Klassen aufgebaut sind, aus welchen Glaubensrichtungen die kommen und so weiter. Also da merkt man wirklich teilweise dieses Gefälle. Ja, also von West nach Osteuropa oder Nord nach Süd. Also man merkt das schon. Und es wird super gut angenommen. Wir machen da so ein paar Methoden nennen wir das, also das sind Spielchen, die einfach nur darum gehen, um mal zu sehen, dass jeder irgendwo Außenseiter oder Außenseiterin ist, ja, wo es vielleicht auch mal darum geht, einfach nur die Begriffe zu klären, die so hinter LGBTIQ-Sternchen stehen, weil die meisten Leute das gar nicht wissen und auch über uns selbst reden. Und das ist so der entscheidende Punkt. Ja, wir gehen dahin, um mit unserer Autobiografie den Leuten praktisch was zu geben. Die können uns jede Frage stellen, die sie wollen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Menschen, dass sie mal Kontakt haben zu Menschen, die sonst nur irgendwo ja unter ferner Liefen sind. Und das haben wir auch schon sehr, sehr häufig gehört, dass es gar nicht um das geht, was wir so sagen, sondern einfach, dass wir da waren, dass man uns kennenlernen konnte. Ja, dass so ein Thema wie Trans nicht einfach nur irgendwo ein Begriff ist, sondern dass die Menschen sehen, hey, das ist ein Mensch wie jeder andere und das ist schön, das zu sehen und das nehmen die auch mit und das sehen wir auch. Wir haben immer so Evaluationsbögen beziehungsweise so Feedbackbögen und wir sehen auch, dass wir immer was bewegen. Also meistens ist es vielleicht nur eine Person in der Klasse, aber die denkt dann vielleicht am Ende anders und wir helfen tatsächlich diesen Menschen dann auch mitunter dabei, sich die Kraft zu nehmen oder die Kraft zu bekommen, sich zu outen. Entweder in der Schulklasse oder sogar für den Eltern. Haben wir alle schon erlebt und ein Feedback bekommen. Und das ist super toll. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir auch negative Sachen. Es ist halt schon schockierend. Und ich erzähle das immer und immer wieder, wenn man solche Sachen hört. Und ich denke da noch genau dran. Da hat mal jemand zu einem schwulen Mitteamer gesagt, weil du musst dir vorstellen, wir gehen normalerweise oder bestenfalls in der Kombination schwul, lesbisch, trans oder eine andere Person in die Schulen. Und da hat mal jemand gesagt zu dem schwulen Mitteamer, also wenn ich dich jetzt mit nach Hause nehmen würde, würde mein Vater dir den Kopf abschlagen und ich würde damit Fußball spielen. Mhm. Und das sind schon Momente, wo man merkt, ui, da ist noch ganz schön was im Argen. Aber das Schöne ist, meistens oder eigentlich immer ist es so, dass dann die Schulklasse, also die anderen Schüler und Schülerinnen sofort intervenieren. Das heißt, die sagen sofort, oh mein Gott, das kannst du doch nicht sagen und so weiter. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht zu reagieren. Ja. Das passiert meistens. Und daran sieht man, der positive Flow ist eigentlich da. Ja, also ich sehe den. Aber wir werden noch lange brauchen, weil eben der Einfluss von anderen Kulturen ist doch spürbar. Und da können wir nichts gegen machen. Das ist halt so. Das ist halt
was jedem selbst. Was meinst du mit Einfluss von anderen Kulturen?
Naja, es gibt halt Kulturen, in denen werden diese Themen halt nicht so gut geheißen. Es gibt ja momentan, also nach der Darstellung von, die letzte Darstellung, die ich kenne, gibt es immer noch 11 oder 12 Länder auf der Erde, wo zum Beispiel auf Homosexualität die Todesstrafe steht. Ja, natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass ein Kind, was aus so einem Land geht und was diese Erziehung hat, dieses Thema ganz plötzlich gut heißt, weil das Kind hat es ja wahrscheinlich so gelernt vom Elternhaus.
Ich habe deswegen nochmal nachgefragt, weil es natürlich das gibt. Also genau, es gibt sozusagen da Unterschiede und gleichzeitig finde ich mir wichtig auch zu sagen, dass man nicht so tun sollte, als ob das sozusagen in Deutschland schon total akzeptiert wäre.
Nein. Das sieht man auch immer, wenn man irgendwo in einer Zeitung ist oder online ist oder in einer Fernsehsendung ist. Die Kommentare, die da drunter stehen, die zeigen das eindeutig. Und dummerweise ist es so bei den großen Medien, dass die so eine Netiquette, nennen sie das, haben und die schmeißen dann immer die ganz bösen Kommentare raus. Ich finde das eigentlich schade, weil es würde sich echt mal lohnen, da darüber alleine eine Sendung zu machen, über diese Kommentare, weil ich meine, man hat mir ja sogar schon den Weltuntergang zugeschrieben. Also ganz ehrlich, das ist ja schon fast, also ich sehe das schon fast als Lob an, weil ich meine, wenn ich schon so weit, also ganz ehrlich, wenn ich den Weltuntergang hervorrufen kann, dann bin ich schon echt weit gekommen.
Da hat sie schon echt viel Macht, das stimmt. Von daher spreche ich mit einer sehr machtvollen Frau offensichtlich. Aber wir werden auch nochmal über die Frage, wo stehen wir eigentlich gerade und auch im öffentlichen Diskurs drüber sprechen. Was mich interessieren würde, bei der Frage von Trans. Ja? Und jetzt hast du ja schon gesagt, auch am Anfang LGBTIQ, also es gibt ja mehrere Begriffe. Und das führt auch zu Überforderung, zu Verwirrung. Ich habe schon vor einem Jahr eine Folge gemacht zum Thema Queer. Queer Lexikon war in der Folge, die auch großartige Arbeit leisten. Wie gehst du mit den Begriffen um? Welche Begriffe sind dir wichtig? Wie nimmst du das wahr, auch dieser ganze Diskurs und die Veränderung, die es um den Begriff oder die Begriffe, sind ja mehrere Begriffe, auch gibt?
Ja, was mir persönlich so ein bisschen wehtut, ist, dass man teilweise den Eindruck hat, dass diese Community eigentlich sich so ein bisschen auseinanderlebt. Ja, selbst im Trans-Bereich gibt es das, dass Leute sagen, hey, du bist nur trans, wenn du dich operieren lässt und solche Geschichten und dann halt Hardcore-Aktivisten und Aktivistinnen die Sachen verlangen, die eigentlich gar nicht gut sind und auch dieses Unverständnis untereinander. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das stand auch mal in der Emma. Da ging es um TERFs. Ja, das sind diese trans-exkludierenden Radikalfeministinnen, die zum Beispiel sagen, man würde als Mann, wenn man selbstbestimmt seinen Personenstand leichter ändern könnte, das machen, um in Schutzräume von Frauen einzudringen oder irgendwelche Quoten zu besetzen von Frauen und so weiter. Das finde ich schon.
Ich habe das nie richtig verstanden. Also der Begriff TERF, ne? Ist es
ja,
der Begriff?
Genau. Trans-exkludierende Radikalfeministin.
Und der Vorwurf ist,
es geht ja darum, dass wir sehr, sehr groß im Gespräch haben, dieses Selbstbestimmungsgesetz, das steht ja auch im Koalitionsvertrag jetzt drin. Ja. Und es geht einfach darum, dass jeder Mensch, der sagt, mein Geschlecht ist so und so, das auch einfach ohne weitere Prüfung eintragen lassen kann. Und diese Menschen sagen halt, das würde bedeuten, dass jeder Mann hergehen könnte und sagen, ich bin jetzt eine Frau und damit könntest du halt als Mensch, der das gemacht hat, in Frauenhäuser eindringen und könntest halt an großen Firmen anfangen und sagen, hier, ich berufe mich auf die Quote und kann dann Frauenberufe besetzen, etc., etc. Ja, momentan ist es zum Beispiel ja auch so eine Sache, das wird ja auch gerade der Tessa Ganserer im Bundestag vorgeworfen, dadurch, dass sie ihren Personenstand noch nicht geändert hat, das heißt, sie faktisch amtlich gesehen noch als Mann durchgeht, würde sie ja rein theoretisch eine Frauenposition besetzen, weil sie hat ja einen Quotenplatz, der eigentlich für eine Frau vorgesehen ist. Und dadurch, dass sie aber immer noch amtlich als Mann zu zählen ist, ist das ein Problem. Also das sind halt die Angriffe, die da immer stattfinden. Und zurück nochmal zum Thema LGBTIQ. Es ist auch ziemlich viel Unverständnis da, weil jede Gruppe hat halt für sich ihre eigenen Probleme. Und natürlich versteht jemand, der vielleicht sich als schwul definiert, nicht die Probleme von einem Transmenschen. Ja, weil schwul ist ja etwas, okay, das ist wesentlich häufiger, aber das kann ich auch, ich kann es auch zum großen Teil verbergen, wenn ich das vorhabe in unserer Gesellschaft. Ja, das muss ich nicht zeigen. Aber trans ist halt etwas, das sieht man. Das ist halt ein ganz, ganz anderes Ding. Und deshalb ist da natürlich auch innerhalb dieser Gruppe schon Unverständnis da. Aber ich habe immer
gedacht, wem gegenüber Unverständnis?
Ja, der anderen Gruppe gegenüber. Also ein Buchstabe dem anderen Buchstaben gegenüber. Und dann gibt es halt ja auch immer das Problem, dass vielleicht Leute sagen, die aus dem lesbischen Bereich kommen, hey, ja, und die Schwulen sind dann halt wichtiger und die haben, es denken alle nur darüber nach und wir werden vergessen. Und man merkt das halt so im CSD-Bereich sehr, sehr häufig. Ja, also das sind so die kleinen inneren Schwierigkeiten, die man miteinander hat. Dieses eigentlich gewollte Zusammengehörigkeitsgefühl ist manchmal etwas schwer. Man sieht es halt auch dann daran, dann haben wir hier ein schwules Zentrum und hier haben wir ein lesbisches Zentrum. Und dann denke ich mir mal, ja, warum brauchen wir das denn eigentlich? Weil wir eigentlich ja miteinander reden wollen und wir haben ja eigentlich die gleiche Schwierigkeit der Gesellschaft gegenüber.
Aber das ist, da würde ich gerne mal, weil ich meine, bin ich Teil der Community? Von der Ferne kriegt man das jetzt immer mal mit und sonst irgendwas, wenn man spricht so und wenn man liest und hört und so, und trotzdem muss man aufpassen, was man da immer hört und sieht. Ne? Aber was ich mir hier beim Thema Diversity, ich habe mich ja bewusst für diesen weiteren Begriff und die vielen Dimensionen auch entschieden, weil ich ja eigentlich auch immer denke, wenn man die Kraft und die Solidarität mal zusammennehmen würde, jetzt sozusagen LGBTIQ, du hast sozusagen die Klammer mal aufgemacht und was da alles drin ist und wie viel Vielfalt, wie viel Unverständnis und all dieses und die Schwierigkeit, Zusammengehörigkeitsgefühle zu bekommen. Und mein Angang ist ja eher so, wenn wir das nochmal darüber hinaus, die Frage von Antirassismus, Behindertenfeindlichkeit und so weiter und so fort, wenn man das mal zusammennehmen würde, dann haben wir echt ganz viel Kraft, ne? Und ganz viel Humor, und wir sind ganz schön viele. Ja. Aber was ist dein Gefühl jetzt mal bezogen auf die LGBTIQ-Gruppe, warum das so ist und hat das eher zugenommen was ist deine Beobachtung?
Ich weiß nicht, ob ich es sagen kann oder ich weiß auch nicht, ob ich das sagen mag, weil ich wahrscheinlich immer irgendwelche Fehler mache. Aber es ist halt so, dass vielleicht auch innerhalb dieser Gruppe die Schwierigkeit ist, dass Einzelne sagen, jetzt werden die bevorteilt oder jetzt werden die bevorteilt. Ja, man hat halt immer so den Drang und das ist so ein Inneres, dass man natürlich auch so ein bisschen egoistisch ist und seine eigenen Belange bearbeitet haben will. Und wenn dann jetzt die Zeit einfach dran ist, dass sich eine Gesellschaft eher um das Thema Trans kümmert, dann sehen sich die anderen halt wieder gleich ein bisschen zurückgenommen. So kann ich es mir einfach nur erklären. Ob das jetzt generell von jedem so gesehen wird, weiß ich nicht, weil bei uns war es so, dass auf dem letzten Christopher Street Day echt das Trans-Thema sehr, sehr weit nach oben gekommen ist, in den Mittelpunkt. Sie haben sich echt dafür eingesetzt, dass das passiert. Ich habe mich auch dafür eingesetzt. Es ist sogar so gewesen, dass ich bei der Pressekonferenz für das Trans-Thema sprechen konnte. Das hat es noch nie gegeben. Ja, wir waren zum ersten Mal auf dem Rathausplatz, also die Trans- und Intergruppen haben wirklich die Chance gehabt, die zentralsten Punkte zu besetzen. Und Das ist aber natürlich schön und es gibt Einzelne, die das machen und andere sagen dann wieder, ja, muss denn das jetzt sein? Das ist doch gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was uns allen irgendwie drin sitzt. Ja, dieses, ich will mich einfach nicht mit den anderen beschäftigen. Ja, die sind so weit weg und warum soll ich mich jetzt mit beschäftigen? Und wir müssten halt extrem wirklich mal nachdenken und locker werden, dass wir sagen, hey, in der Gemeinschaft sind wir stark und diese Gemeinschaft sieht halt anders aus. Die sieht halt wirklich aus, wir schauen über die Grenzen, die sowieso nur irgendein Mensch mal aufs Papier gemalt hat. Ich sage immer, totaler Wahnsinn. Du machst einen Schritt vorwärts über die Grenze und schon soll alles anders sein. Ist ja Quatsch, weil wir sind ja alle Teil dieser Erde. Und dieses Bewusstsein ist aber irgendwie nicht mehr da. Dieses Bewusstsein fehlt. Ja, dieses, was man hat auf der Welt, ein Gefühl von Macht, ja, dass einzelne Leute sich da hinstellen und sagen, hey, wir sind jetzt die großen Typen und wir leiten das jetzt alles und wir riskieren mitunter wieder in einen kalten Krieg reinzugehen und so weiter. Das finde ich halt total schade. Ja, man hat immer das Gefühl, aus dem, was eigentlich die Vergangenheit gezeigt hat, lernen wir nicht. Und wir müssten es eigentlich längst gelernt haben, weil wir haben genug Beispiele. Wir könnten so klug sein. Aber es fehlt uns ein Großteil der Offenheit, ja, die wir lieben es einfach, uns Regeln aufzuerlegen und diese Regeln dann zu befolgen und das ist ja auch einfach, ja, wir machen Schubladen auf und in den Schubladen leben wir dann und brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen, aber vielleicht sollten wir genau das mal tun.
Ja, naja, das ist also beschäftigt mich auch schon sehr, also wie kriegen wir es hin, wirklich das große Ganze gemeinsam, also und trotzdem die Differenzierung und auch die unterschiedlichen, also auch beim Thema Rassismus zum Beispiel, ne, ja, dass man natürlich antimuslimischer Rassismus oder antischwarzer Rassismus, Antiziganismus und so weiter und so fort. Also die Besonderheiten auch zu sehen und sich da auch fit zu machen und auch überlegen, welche Maßnahmen man daraus ableitet. Und trotzdem gemeinsam überlegt, wie kann man systemisch auch etwas verändern, Machtverhältnisse verändern, ja, wie kann man Minderheiten mehr sehen und so weiter und so fort, um dieses Bewusstsein dafür zu haben. Und ich meine, vielleicht ist es aber auch so, weil jede Person bei sich selbst so selber damit beschäftigt ist und auch sieht, was da alles nicht funktioniert, dass man die ganze Zeit tagtäglich damit dafür kämpft, damit die eigene Gruppe nach vorne kommt. Genau. Vielleicht ist das auch schon ganz logisch, dass dann auch, dass man, wenn man sieht, dass andere an einem vorbeiziehen, dass man denkt, jetzt arbeite ich jeden Tag an diesem Ziel und ich komme nicht weiter, andere kommen weiter und dann kommen halt auch andere Gefühle auf. Ne?
Naja, das, die Schwierigkeit ist halt erstmal, wie rede ich miteinander? Ja, das ist etwas, was wir ja auch jetzt sehen. Das hast du vielleicht ja schon in letzter Zeit gesehen. Es kommen immer mehr Gruppen, die sagen, also wie gesagt, aus der Nicht-Binarität und so weiter raus, die dann neue Personalpronomen reinbringen, die sie für sich einfach wählen wollen. Und daraus entstehen aber Ängste von anderen, die nicht mehr wissen, wie rede ich mit diesen Menschen. Das heißt also, durch die Freiheit, die wir uns in der Gesellschaft geben, neue Schubladen für uns aufzumachen, machen wir es anderen schwer, das noch zu verstehen. Das heißt also, wir sagen nicht mehr, hey, wir sind Menschen und wir können miteinander reden, sondern wir sagen, wir untergliedern uns in die tausendste Schublade und damit wird es dann garantiert für alle unmöglich, fehlerfrei irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und deshalb sage ich, es geht nur über das Reden. Ja, also nur wie will man das noch weltweit hinbekommen? Weil, sagen wir es mal so, weil du gerade angesprochen hast, gegenüber farbigen Menschen irgendwelchen Rassismus, den es noch gibt. Ja, das ist genauso wie mit dem Thema Gendern. Ja, das hat sich so in die Gesellschaft reingelebt. Nur wie kriegen wir es wieder raus? Weil es ja auch innerhalb dieser Gruppen dann ist, dass die sich in ihrer Isolation, die man ihnen von außen aufgedrückt hat, dass sie sich darin ja dann teilweise sogar mitunter wohlfühlen. Ja, das heißt also, du hast irgendwelche Gebiete in irgendeiner Stadt, ich denke mal so, in Amerika gibt es ja so ein paar Städte, bei denen das so ist, da hast du dann halt die schwarze Bevölkerung und die hat dann aber auch teilweise für mich gar nicht mehr das Interesse, weil sie weiß, sie hat so oft es schon versucht oder sie sind so zurückgedrängt worden, dass sie gar nicht mehr das Interesse haben zu reden. Und diesen Weg, den wiederzufinden, dass wir miteinander reden und nicht immer nur an unseren eigenen Kopf denken. Das ist die Basis. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Utopie. Also, dass wir das rausbekommen.
Du brauchst ja auch, und gerade die brauchst du ja auch gerade jetzt. Und genau, ist nochmal dieses Ganze mit den strukturellen und mit den Gruppen, die dann sozusagen immer wieder irgendwo rein gepatcht werden und dann kommt auch rein, integriert euch doch und so weiter, obwohl man die Strukturen dafür gar nicht gemacht hat und eigentlich auch gar nicht will. Aber mit dem Pronomen, weil du es angesprochen hast, und du sagst jetzt selber, wir müssen miteinander sprechen und teilweise wird es uns so schwer gemacht. Ist es sozusagen aus deiner Position heraus, dass wir jetzt mehr Sensibilität dafür haben, dass wir nicht einfach nur noch in der männlichen Form sprechen und so weiter und uns andere Dinge mit Sternchen und so weiter überlegen? Ist das für dich, ich habe jetzt nicht eine Unterstützung davon oder eine Bestätigung wahrgenommen.
Ja, also das Gendern bezüglich Mann, Frau, um es mal so zu nehmen, das Grundsätzliche, was wir jetzt momentan haben, das sehe ich als extremst wichtig an, weil wir einfach so mit unserem Denken hinterherhängen, dass die Geschlechter, in denen man überhaupt denkt, also das ist ja schwer genug, ja, in der Binarität, aber selbst in dieser Binarität werden nicht beide Geschlechter richtig anerkannt. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass man jetzt an dem Punkt ist, dass man das wirklich mal leben muss. Ja? Also ich habe da schon aus Spaß mal Schülern und Schülerinnen gesagt an einer Schule, ja, wenn das für euch kein Problem ist, dann lasst uns doch mal einfach ab nächster Woche sagen, die Schule führt jetzt ein, dass wir nur noch von Schülerinnen reden. Ja, nicht mehr von Schülern, sondern nur noch von Schülerinnen. Und da werden halt die Augen ganz groß, weil sich kaum jemand vorstellen kann, dass wir jetzt auf einmal darin leben. Oder dieser Scherz, den es mal gegeben hat, warum sollten wir dir jetzt plötzlich Bundeskanzler sagen? Wir können doch Bundeskanzlerin weiter behalten, weil wir kennen ja nichts anderes. Ja, aber das ist eine wirklich entscheidende Sache, weil Frauen einfach nicht mitgedacht werden. Ob ich jetzt diese ganzen Unterkategorien mitmache, das ist eine andere Frage, weil erstmal müssen wir einen Weg finden, wie unsere Sprache das wirklich verinnerlicht oder beziehungsweise, dass das darin aufgenommen wird oder aufgenommen werden kann. Und dann müssen die Menschen, die den Anspruch haben, anders angesprochen zu werden, mir auch die Chance geben, dass ich sie anders ansprechen kann. Was für mich also heißt, diese Person muss mir sagen, wie sie angesprochen werden möchte, und dann kann ich das versuchen. Es hilft mir nichts, wenn eine Person grundsätzlich sagt, ich bin jetzt so oft falsch angesprochen worden, ich rede jetzt mit dir nicht mehr drüber, weil dann kann ich auch nicht wissen, wie ich mit der anderen Person reden soll. Und das ist wirklich ein gegenseitiges Miteinander. Ja, man muss Verständnis für die andere Seite haben, denn nur wenn ich der anderen Seite meine Meinung oder ja, das, was ich denke, halt wirklich, wirklich vermitteln kann, dann kann ich auch hoffen, dass die andere Seite das versteht, weil sonst würden wir uns ja heute auch nicht hier getroffen haben, weil sonst wäre es ja vollkommen uninteressant, sonst würdest du sagen, interessiert mich halt gar nicht, ne? Die andere Seite, vollkommen egal, aber du musst halt erstmal zuhören, um für dich zu verstehen, worum es geht.
Genau, wobei ich auf eurer Homepage, wenn ich es richtig gesehen hatte, habt ihr, glaube ich, gesagt, wir benutzen überhaupt keine nicht weder irgendeine Form von Geschlecht.
Gar keine Form von Geschlecht. Also du musst das Ganze so sehen. Wir haben in unserem Verein zum Beispiel ganz unterschiedliche Alter, die etwas machen. Also unsere erste Vorsitzende ist noch ein paar Jährchen älter als ich und die ist ja zum Beispiel in einer anderen Zeit aufgewachsen mit dem Thema Trans, wo man vielleicht auch von Transsexualismus gesprochen hat. Und die älteren Transmenschen sagen zum Beispiel Transsexualismus, während ich das bereits komplett ablehne und deshalb finde ich den Begriff Transidentität auch ganz gut. Aber dass man jetzt komplett alles ablehnt, also da sind halt einige, die auch sagen, wir brauchen nicht zu gendern und wollen das partout nicht ändern. Ich sage, mal halblang, wir als Verein müssen das schon nach außen präsentieren, dass man auch gendert, dass man das auch, ne, dass man das auch mitbringt. Aber am Ende bleibt natürlich wirklich jeder einzelne Person in unserem Land selbst überlassen. Ich mag keinen zwingen. Ich würde niemals hergehen und sagen, du musst jetzt unbedingt das so machen, wie ich das will, weil das wäre falsch. Weil es muss aus dem eigenen Willen herauskommen. Ja, nur, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, was den eigenen Willen angeht. Wir sehen ja, wie die Entwicklung ist, gerade zu Corona-Zeiten und mit dem Impfen. Ob man dann immer sagen kann, hey, wir hoffen da drauf, dass das mit dem eigenen Willen passiert. Es ist ein bisschen schwer. Weil manche Sachen muss man halt schon zwingen.
Ja, das stimmt. Mit dem Begriff, also das nochmal weil du es jetzt gerade kurz gesagt hast, wie das von der Generation, du sagst selber Transidentität, vielleicht nochmal das 3-4 Sachen, die man bei der Frage von Trans auseinanderhalten muss. Das war ja zu der Nutzer. Kurzen Überblick, alles andere kann man sich ja mal einlesen, aber ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir in dieser Folge das schon mal gemacht haben.
Du möchtest jetzt, dass ich so ein bisschen das Trans auseinandergliede, oder? Ja, genau. Das ist also tatsächlich so etwas, was ich sehr, sehr häufig mache bei den Schulungen. Also für mich ist es so, der Begriff Transsexualismus stammt halt als Bezeichnung aus dem sogenannten ICD-10. Das ist ein Verzeichnis für Diagnosen. Ja, das ist also im Prinzip so ein Mediziner-Ding, ja, wo drin steht, diese Krankheit oder diese Erkrankung in Anführungsstrichen heißt so und so. Und da steht unter einer bestimmten Nummer Transsexualismus. Das ist einfach mal so gemacht worden. Und daher kommt dieser Begriff. Andere Menschen sagen natürlich, Moment, Transsexualismus, da denke ich sofort an sowas wie Homosexualität, da hat was mit Sex zu tun. Das hat aber nichts mit mir zu tun, denn Trans hat überhaupt nichts mit der geschlechtlichen Orientierung zu tun. Ja? Und deshalb sagt man, nee, transsexuell ist nicht so toll. Ja, was nehme ich jetzt? Sage ich Transidentität, weil es betrifft ja mehr so das Gehirn, mehr das Denken. Ja, da sagen wieder andere, naja, aber eigentlich ist mein Gehirn ja vollkommen in Ordnung und es ist ja mein Körper falsch. Also auch nicht richtig. Dann gibt es Leute, die sagen, Transgender ist doch ein toller Begriff. Ja, Transgender ist ein schöner Begriff, kommt halt aus dem Englischen. Ja, der Unterschied ist, da ist es halt Sex als das biologische Geschlecht und Gender als das soziale Geschlecht. Passt eigentlich theoretisch richtig gut, weil es geht ja um das soziale Geschlecht. Aber die Schwierigkeit ist, wenn man jetzt genau nachdenkt, es gibt ja auch solche Phänomene wie Transvestitismus. Das heißt Menschen, die sich nur zeitweilig, nur am Wochenende, nur abends oder so in die andere Rolle reinversetzen. Ja. Da würde man ja sagen, okay, das trifft eigentlich auch zu Transgender zu, weil es ist ein Wechsel in der sozialen Rolle. Nur sie machen das halt nicht dauerhaft. Und damit haben wir wieder die Schwierigkeit, sind jetzt Transmenschen wie ich das Gleiche wie die? Und deshalb tatsächlich, so viel wie du machst, du kannst auch Transgeschlechtlichkeit oder sonst was sagen. Deshalb sage ich den Menschen immer, wisst ihr, wenn ihr über Trans reden wollt, dann redet einfach nur über Trans. Also sprich Trans mit Sternchen, weil das Sternchen der Platzhalter für alles ist und man kann eben nichts falsch machen. Ja, wobei ich mich immer frage, warum man überhaupt über Trans als Trans sprechen muss, weil ich würde mich jetzt auch nicht als Transfrau vorstellen, irgendwo, es sei denn, ich mache eine Aufklärung, weil ich bin halt eine Frau. Ja, aber wenn die anderen das unbedingt wollen, dann sollen sie bitte Trans sagen, dann machen sie keine Fehler. Und mal ganz abgesehen davon, es soll ja eigentlich offiziell ab diesem Jahr ein neues Diagnoseverzeichnis rauskommen und da heißt es auch nicht mehr Transsexualismus. Das heißt also, dieser Begriff ist eigentlich etwas, naja, für die Tonne, zu gut Deutsch. Den wollen wir eigentlich nicht mehr unbedingt hören.
Aber, also ich meine, man merkt, dass du Expertin einfach bist auf diesem Gebiet und nochmal diese Unterschiedlichkeiten von 5, 6 Begriffen und dass man dann sagt, Trans als Überbegriff. Und das heißt aber auch, und das hast du ja vorhin angedeutet, dass sozusagen in diesem Bereich in der Community von Trans auch nochmal sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, Positionen auch sind. Wer ist eigentlich Trans? Wer gehört nicht zu Trans? Ab wann ist man das und ab wann ist man nicht? Ist das eine sehr oberflächliche Diskussion oder ist die schon auch sehr ernsthaft und sehr wichtig geführt?
Naja, das ist jetzt sehr, sehr schwer zu sagen, weil manche Sachen entstehen im Laufe der Zeit, aber auch teilweise aus dem Druck von außen. Also wenn du das mal so siehst, wir haben ja auf dem Behandlungsweg bestimmte Hürden. Und wenn man jetzt Sachen erreichen will, die Geschlechtsangleichung angeht, sprich Hormone, Operationen etc., dann muss man sich dem System fügen. Das heißt, das wird ja eingereicht und andere Stellen entscheiden darüber, ob man diese Behandlung dann bezahlt bekommt. Und da ist zum Beispiel ein Mensch, der sich als nicht-binär definiert, also nicht in dieses System passend von Mann und Frau, der ist gezwungen, nach dem derzeitigen Stand oder den Vorgaben, nach einer sogenannten Begutachtungsanleitung, sich auf den Transweg zu begeben, um irgendwelche Änderungen durchführen zu lassen. Das heißt, wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ich komme jetzt überhaupt nicht mit meinen Brüsten klar, ich bin aber nicht trans, ich bin halt non-binär und ich will aber diese Brüste nicht haben. Geht das rein theoretisch nur, wenn diese Person erstmal sagt, ich bin trans? Was natürlich der totale Wahnsinn ist, weil trans ist für mich, es mag jetzt nur für mich so sein, aber viele Leute sehen das anders, aber trans ist für mich, weil es ja, man muss sich vorstellen, der Weg heißt Transition, also Übergang, ja. Das ist der Übergang von einem ins andere Geschlecht. Das heißt, eigentlich ist der Inbegriff von trans die absolute Binarität. Das heißt, ich wechsle das Geschlecht. Und nur wenn ich diesen hundertprozentigen Wechsel anstrebe, zahlt eine Krankenkasse auch die Behandlung. Wenn ich jetzt aber einer Krankenkasse sage, du pass mal auf, ich komme jetzt aber mit diesem und jenem Geschlechtsteil nicht klar, ich definiere mich nicht als das andere Geschlecht, sondern irgendwo dazwischen, dann sagt natürlich die Krankenkasse oder der medizinische Dienst, ja, Moment mal, wissen wir, wo du stehst? Wenn du 50% oder 50% auf der Seite bist, ja, dann können wir dir nichts zahlen. Und das ist wirklich ein Problem. Und dann haben wir nämlich die Schwierigkeit, dass dann es auf einmal heißt, ja, jemand ist non-binär trans. Und dann wird das so verwässert, dass hinterher nur Schwierigkeiten reinkommen, weil man einfach auch in der Diagnose nicht mehr genau weiß, was passiert da. Und dann gibt's Unsicherheiten. Und na klar, wenn jetzt jemand nicht mehr ausweist und macht dann irgendwelche Sachen, die vielleicht dann doch nicht passen, dann ja, dann kommt hinterher wieder in die Medien. Ja, dann heißt es auf einmal, oh, das war ein Riesenfehler, da hat sich jemand falsch entschieden und der ganze Diagnostikprozess stimmt nicht und es hinterfragt halt keiner, was dahinter steht, weil es ist halt teilweise ein echter Systemfehler, der noch da drin liegt. Mhm. Aber man, das ist die Schwierigkeit. Ne?
Ja, danke. Das nochmal, also habe ich jetzt auch erstmal so mit der Transition und diese Binarität und die Veränderung, das ist eigentlich in deiner Definition und wie du es erklärst, auch eigentlich der Wechsel ist von dem einen zum anderen. Und die Frage ist, was ist aber von Menschen, die die zwei Pole einfach auch ablehnen und sagen, warum soll ich mich da reinquetschen und ich fühle mich da auch gar nicht wohl. Und da sind wir ja schon fast an dem Punkt, da sind ja einige Sachen in der Tat in dieser Ampelkoalition drin, sind das aus deiner Sicht, aus eurer Sicht als Verein der richtige Weg? Aber was muss politisch passieren, damit Dinge einfach auch rechtlich, ne? Es geht ja oft auch um Rechte, da, so, ja. Weil das eine ist Begrifflichkeiten und so weiter, da wird es immer auch Diskussionen drüber gehen, aber es muss ja vor allem die Frage von Rechten, da muss einfach viel verbessert werden. Was ist aus eurer Sicht, aus deiner Sicht sehr, sehr wichtig für die nächsten Jahre?
Also das Erste, was ich vorwegschieben muss, unser Verein sagt ja, laut Satzung sind wir politisch unabhängig. Das heißt, wir sprechen nicht für irgendeine Partei oder sonst was, das dürfen wir gar nicht, weil das wäre auch falsch, ja. Soweit sind wir gar nicht orientiert. Aber wir haben nun mal momentan unsere Koalition und da steht ja schon dieses Selbstbestimmungsgesetz drin. Da hatten wir gerade ja schon mal kurz einen Ausflug zu gemacht. Es ist ja leider letztes Jahr schon einmal im Bundestag gewesen und abgelehnt worden. Ja, da geht es einfach nur darum, dass man im Gegensatz zum sogenannten transsexuellen Gesetz, was es eigentlich schon seit 1981 gibt, eben nicht mehr zu zwei Gutachtern gehen muss oder Gutachterinnen gehen muss, die einem das Okay geben für eine Personenstandsänderung. Das heißt, ich muss momentan x Termine bei Gutachtern, und das sind halt Psychiater oder Psychotherapeuten, durchziehen, bevor ich das Okay bekomme, meinen Personenstand zu ändern, sprich mein Geschlecht. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr in Frage gestellt werden kann, weil muss ein anderer Mensch entscheiden, was ich empfinde. Das ist meiner Meinung nach wirklich fragwürdig und es kostet eine Menge Geld, gerade für die Beteiligten, weil diese Gutachten sind recht teuer und es dauert lange und das ist für die Nerven einfach nicht gut, ja, für die Betroffenen.
Aber es würde heißen, die Veränderung wäre dahingehend, also genau mit dem Gutachten, aber das heißt, wie würde es dann ablaufen?
Dass man tatsächlich einfach zum Standesamt gehen kann, wo man geboren ist und sagt, pass auf, das ist mein Geschlecht, das möchte ich eingetragen haben, wobei man mit Sicherheit immer, und das war mal so ein Ansatz in so einer Gesetzesvorlage, dass man zumindest vorher auf jeden Fall mit einer qualifizierten Beratungsstelle spricht, damit man halt auch mal darüber gesprochen hat, was so die Konsequenzen und so weiter sind von oder einem Geschlechtswechsel, ja, weil am Ende muss man natürlich auch damit klarkommen, denn es ist immer schön, wenn man sagt, ja, ich wechsle mal einfach mein Geschlecht, aber in unserer Gesellschaft sind halt noch Unterschiede, ja, das heißt zwischen Männlein und Weiblein sind noch Unterschiede, und wenn ich einfach sage, ich wechsle jetzt, muss ich halt bereit sein, auch diese Probleme mitzutragen. Ja, dass also Frauen vielleicht, was weiß ich, Pay Gap und so weiter, ich muss damit leben. Ja? Und da muss ich vorher drüber gesprochen haben, aber eben halt nur gesprochen, wie man das halt auch, was weiß ich, bei Pro Familia oder so macht, wenn man eine Abtreibung hat. Ja? Mhm. Und dann kann man das machen. Ja? Was ich mir eher vorstelle, ist, dass man vielleicht im Personenstandsgesetz eine Änderung vornimmt, wo drin steht, dass bei den Menschen, die sich halt als trans oder ähnlichem definieren, dass man da die Möglichkeit offen lässt, das unproblematisch einzutragen. Ja, dass man gar nicht erst irgendwie noch was macht, sondern dass man das bestehende Personenstandsgesetz in irgendeiner Weise anpasst. Weiß nicht, inwiefern das geht, ist natürlich immer ein bisschen schwer. Das wären also die wichtigsten Sachen. Wo ich allerdings ein bisschen mit hadere, ist die Tatsache, dass bei dieser Diskussion um die Selbstbestimmung immer gleich von diversen Stellen und AktivistInnen der medizinische Weg mit reingenommen wird. Da wird immer sehr, sehr gerne davon gesprochen, der medizinische Weg muss niedrigschwelliger sein. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil ich bin natürlich sehr, sehr stark in der Medizin drin, weil ich natürlich auch im Krankenhaus arbeite. Und von da aus muss ich sagen, Moment mal, Leute, wir haben eine Versorgung, die uns diesen Transweg ermöglicht. Natürlich, wir sind abhängig davon, dass ein medizinischer Dienst uns begutachtet und sagt, okay, ihr bekommt jetzt diese Leistungen bezahlt, weil die sind ja teuer und die haben Konsequenzen, die muss man erstmal wirklich begründet sehen. Aber ansonsten ist es so, dass wir diesen Weg, die Hormone, die man lebenslang nehmen muss, die geschlechtsangleichende Operation, dass man die gezahlt bekommt, ja, die trägt wirklich unser Sozialsystem. Und deshalb frage ich mich immer, welcher niedrigschwelligere Weg soll denn da noch möglich sein? Soll es tatsächlich möglich sein, dass du und ich hergehen und einfach sagen zu irgendeinem Chirurgen, jetzt mach mal. Das wird der nie können, weil ein Chirurg darf einfach von sich aus niemals an irgendwelchen Keimdrüsen rumoperieren, nur so zum Spaß, nur weil du das sagst. Das geht nicht. Da tritt er immer in irgendein Fettnäpfchen rein, weil der halt nicht weiß, ob das wirklich für dich zutrifft. Und deshalb muss man wirklich hinterfragen, was jetzt sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Ja, also man muss mich mal überlegen, es gibt Psychotherapeuten oder Psychiater, die sagen, hey, ich bin so sicher, dass du trans bist, die schicken dich nach 1, 2, 3 Therapiesitzungen zum Endokrinologen, das heißt, du bekommst deine Hormone. Es tut mir leid, wie niedrigschwelliger soll es denn noch sein? Das ist schon sehr einfach. Was aber die Schwierigkeit ist, Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen ausufern werde, es gibt halt viele Menschen inzwischen, die sehen sich so gezwungen, eine hundertprozentige Angleichung zu haben. Das heißt, ich sehe es gerade im Bereich der Transfrauen, dass sie meinen, sie müssten ihr Gesicht chirurgisch angleichen lassen, was sehr viel Geld kostet, weil es rein als kosmetische Sachen
gibt. Warum haben sie das? Warum?
Naja, weil es gibt halt in der Anatomie, gibt es halt ein paar Unterschiede. Ja, also zum Beispiel die Form der Stirn ist anders und irgendwelche Proportionen und so und Augenbrauen und so. Und dann gibt es wirklich Menschen, die sagen, nein, ich muss das jetzt haben, um besser angesehen zu werden. Und die sind auch bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben. Ja, wenn ich 20.000, 30.000 Euro für solche Sachen ausgebe, das ist natürlich Wahnsinn. Und dann kommt schon wieder ein Leidensdruck dazu und eine Hoffnung, dass das Leben einfacher wird. Ja, und das sind halt Sachen, da ist die Krankenkasse weit entfernt von einem, das zu bezahlen, weil die halt sagen, Moment mal, das ist alles Ästhetik, ja. Ob du jetzt ein bisschen mehr weiblicher oder männlichere Stirn hast, das ist vollkommen egal. Es gibt das ganze Spektrum. Und tatsächlich bin ich schon der Meinung, man muss auch mal so zu sich stehen, dass man sagt, die anderen müssen sich anpassen. Ja, ich habe diesen schweren Weg. Aber ich bin nicht die einzige Person, die nur, um besser anzukommen, an mir rumschrauben
muss. Ja, das ist die Frage, ob man es macht, weil man sich selbst nicht wohlfühlt so, oder weil man sich nicht wohlfühlt, weil die Gesellschaft einen jedes Mal als nicht Frau dann erst anerkennt.
Also, ich meine, ich muss noch eins sagen, also es gibt auch gewisse Sachen dazwischen, damit das auch hier genannt ist. Also wir haben gerade die Schwierigkeit zum Thema Epilation, ja. Also für eine Transfrau ist das natürlich extrem wichtig, dass ein Bartschatten verschwindet aus dem Gesicht. Und da haben wir momentan die riesenschwere Situation, dass das eigentlich gerne gesehen ist, dass man das bei einem Arzt machen lässt, sprich bei einem Dermatologen oder so. Und es gibt aber kaum einen Dermatologen noch, der sagt, ich mache das für diese Position, die Krankenkasse bezahlt. So, jetzt haben wir ein riesen Dilemma. Ja, was machst du? Ich meine, du willst diesen Bart loswerden, aber du findest keinen Menschen, der dich therapiert. Das ist ein riesen Dilemma und an solchen Sachen müsste man mal arbeiten, weil da denke ich schon, könnte man eventuell als medizinischer Dienst mal sagen, komm, ich schaue jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und denk mal drüber nach, dass man schon darunter leiden kann, wenn man einen Bart hat. Also als Frau ist nun mal ein Bartschatten jetzt etwas ungewöhnlich.
Ja, ja, genau. Abschließend wäre meine Frage, und das hat mich eigentlich schon die ganze Zeit interessiert, als du angefangen hast mit deiner eigenen Geschichte. Das eine ist das Politische und wir haben das Individuelle, wir haben auch den Verein und das, was in der Community passiert und den ganzen Diskurs. Wenn du das alles betrachtest, auch du hattest vorhin über, wenn du ein Interview gibst und was dann kommentiert wird und so weiter, wo stehen wir aus deiner Sicht gerade? Und daran anknüpfend, was gibt dir Hoffnung, dass Dinge besser werden oder wenn du sie nicht hast, dann vielleicht auch sagst, aus dem Grund glaube ich, dass es in den nächsten Jahren eher in eine falsche Richtung geht. Ja, aber das erste Entscheidende ist, wo stehen wir gerade bei der Frage von Trans?
Also wir stehen natürlich in einer recht guten Position, weil die Menschen sich interessieren. Wir reden sehr, sehr viel darüber. Wir haben sehr, sehr viel in den Medien, wobei ich hatte es schon ein paar Mal angedeutet, aufpassen müssen, dass die Medien nicht wieder dazu verleitet werden, nur die Besonderheiten innerhalb der Transgruppe zu nehmen. Ja? Also Trans ist ein Phänomen, das wird angegeben mit 0,3 bis 0,6% der Bevölkerung. Und wenn in dieser Transgruppe vielleicht Einzelne drin sind, die den Transweg bereuen, dann ist das nicht so wichtig, dass man das zum einzelnen Thema machen muss. Das kreide ich wirklich den Medien an, weil die schüren damit echt nur die Angst. Ja.
Also meinst du, dass die Medien tun, als ob das sozusagen nur so eine kleine Gruppe ist, dass das nicht...
Nein, das nicht. Genau umgekehrt. Sondern man hat den Eindruck, dass diese D-Trans-Menschen, also die unglücklich sind mit dem Weg, den sie gegangen sind, dass das ein absolutes Risiko ist. Und dass dieses Risiko, das wird so hochstilisiert, dass alle Leute Angst davor haben müssen, diesen Transweg zu gehen. Und das ist halt sehr gefährlich. Ja. Und was ich sehe oder was noch passieren muss, ist, dass wir in unseren Schulen und sämtliche Systeme, die mit Ausbildung zu tun haben, wirklich einen verpflichtenden, dass dieser gesamte Bereich mit der Diversität beziehungsweise LGBTIQ insbesondere wirklich ein fester Bestandteil werden im Lehrplan, dass es wirklich Lehrer gibt, die auch Ahnung davon haben. Die fühlen sich nämlich total unsicher, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, kommt immer wieder die Frage bei uns auf, wie ist denn das mit der Toilettenfrage und wie kann man das in Zeugnissen und so bla bla. Und es ist immer wieder das Gleiche und du denkst dir, das muss doch mal endlich geklärt sein. Und es muss einfach mal eingebaut werden, man muss dazu stehen, man muss als Schulleiter oder Leiterin keine Angst davor haben, mal darüber aufzuklären, weil das ist ja irgendwie komisch. Es muss auch mal in Schulbüchern stattfinden, ja, dass es endlich mal da drin steht, dass es auch normal ist. Es ist nicht so, oh mein Gott, das ist jetzt was Außergewöhnliches. Nein, dann gehen halt mal zwei Väter mit dem Kind spazieren im Zoo oder sonst was. Ja, nicht nur Vater und Mutter und Kind. Das ist halt totaler Blödsinn, ja, finde ich. Genau, das ist ein Problem. Strukturelle Probleme, die wir immer noch haben. Ja, gerade ist es hier mit dem Impfen rausgekommen. Ja. Wenn du deinen Personenstand noch nicht geändert hast, was machst du dann mit den Papieren? Wie gehst du mit dem Impfzentrum um? Wie gehst du mit einer Stelle um, die einen Test bei dir macht? Wie stehst du? Du musst jedem Menschen deine alten Papiere immer und immer wieder zeigen und da steht immer wieder der falsche Name drauf. Ja. Oder bei Fahrkarten, in der EDV. Manche Leute stellen sich an der Uni. Da geht erst, wenn du deine amtliche Personenstandsänderung durch hast, dann kannst du erst den Leuten sagen, ja, ich will auch so genannt werden. Das ist sehr schwer, aber das klingt jetzt sehr, sehr negativ, aber wir haben wirklich, und das habe ich ja schon deutlich gemacht, das Interesse da. Das Interesse ist extrem groß. Wir sehen echt ein wachsendes Interesse von Schulen, von Ausbildungsstätten, von allen möglichen Stellen, die sich echt mit diesem Thema beschäftigen wollen. Und das gibt echt wirklich Hoffnung. Und ich glaube, es geht nach oben. Mhm. Wir werden halt auch irgendwann nachfolgende Politiker und Politikerinnen haben, die halt immer jünger werden. Wir haben das Thema jetzt schon im Bundestag drin. Das wird sich meiner Meinung nach wahrscheinlich schon ein bisschen rauswachsen. Also dieser Widerstand gegen diese Themen wird sich, wenn er noch da ist, wird sich rauswachsen. Weil unsere Gesellschaft verändert sich schon. Wir werden freier, aber es gibt halt immer noch Leute, die sagen, ja, die sind alle anormal. Und ich weiß noch, ich habe so einen schönen Kommentar mal gehabt unter einem Zeitungsartikel, wo jemand gesagt hatte, ja, muss ich denn erst anormal sein, damit ich in der Gesellschaft Gehör finde? Ja. Das ist sehr, sehr schön formuliert, aber jemand, der in der Gesellschaft sowieso schon drinsteckt, braucht auch nicht mehr zu schreien. Ja, das ist halt der Fehler an diesem Denkansatz. Und natürlich muss ich dann immer wieder was sagen. Und ich hab die Hoffnung, dass das alles wird. Ich kann keinen dazu zwingen, aber ich von meiner Seite denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen halt nur aufpassen, dass es keine Umkehrung dieses Weges gibt, weil das hängt ja immer damit zusammen, wie unsere Einstellung ist. Also wenn die rechte Einstellung in unserem Land wieder stärker werden sollte oder die Einflüsse aus dem osteuropäischen Bereich, schwer. Dann kann es auch wieder in die andere Richtung gehen.
Das stimmt, das ist für viele Vielfaltsthemen gerade so, dass das in Europa, Deutschland, überall gerade sehr schwierig geht, sehr schwierig ist um diese Themen und man so eine Rückwärtsgewandtheit wieder sehr, sehr wahrnimmt. Und gleichzeitig hat man natürlich junge Menschen eine Selbstverständlichkeit teilweise in Teilen da. Das ist so. Was ich nochmal und glaube ich auch wichtig finde strukturell, weil du es immer mal wieder auch erwähnt hast, dass es so Vereine, wenn du sagst, aus Norddeutschland melden sich Leute bei euch, das ist ja ein Indiz dafür, dass Menschen, dass viele keine Stellen sehen, wo sie sich hinwenden können, wo sie sich beraten lassen können. Die klinische Frage, also Kliniken und so weiter, also denn wenn man sich auf den Weg macht, dass man da Unterstützung bekommt. Und das ist auch ein Gefühl, was ich habe, auch bei vielen Diversity-Themen, dass es oft so ist, dass es dann Ehren, also Menschen, die Ehrenamt ausführen, dass die das ausfüllen müssen, diesen Job, wo man doch sagen müsste, warum eigentlich? Warum gibt der Staat nicht genug Ressourcen zur Verfügung, damit also Menschen bezahlt werden für diesen Job, weil das einfach ein Menschenrecht ist. Ne? Und das ist das, was mir immer wieder auch deutlich wird bei all diesen Themen, dass das ein so enorm wichtiger Mensch eine Verantwortung, die ihr da auch übernimmt, wenn du sagst, wie häufig du auch schon, oder du hast schon ab und zu, wenn Menschen sagen, wenn du nicht wärst, wenn ihr nicht wärt, dann wäre es um mich geschehen. Also, und so, was gibt es Wichtigeres eigentlich als solche Fragen, weil es Existenz, weil es das Dasein ist. Das gibt es Beruf und so weiter, all die Sachen. Dafür vieles haben wir in dieser Gesellschaft, die haben wir organisiert, die haben wir bezahlt, die haben wir staatlich oder wie auch immer unternehmerisch irgendwie, gibt es da Ressourcen. Aber oft bei diesen Fragen, was für mich demokratisch total entscheidend ist, ist das nicht der Fall. Und das finde ich schon sehr dramatisch, muss ich schon sagen.
Ja, die Schwierigkeit ist halt wirklich, es ist halt immer so ein kleines Ding, ja. Also wenn man sich diese Prozentzahlen anguckt, die ich da gerade genannt habe, dann ist das eine Gruppe, die, was weiß ich, keine Ahnung, was dahinter steht, vielleicht ist sie nicht wahlentscheidend oder wie auch immer, ja. Deshalb muss man sich ja nicht drum kümmern, ja. Wenn ich mir alleine anschaue, was man für ein Problem haben kann mit Medikamenten, mit den Hormonen, ja, es gibt keine Hormone für Transmenschen, man behilft sich mit Medikamenten für andere Sachen. Und das ist echt noch ein Schritt, wo man sagen muss, hey, das gehört dazu. Auch an den Unis, wenn ich mir echt überlege, dass die sagen, ja, nee, das braucht man dem Mediziner ja noch nicht beizubringen, finde ich echt schwach, ja, weil man muss es wirklich. ja, der Weg ist noch weit. Und
ja, aber da, ja. Genau.
Also das Gefälle ist halt auch da, ja, von Stadt zu Land. Also wenn du das mal siehst in München wird sehr viel für das Thema getan. Ja, da ist auch sehr viel Geld. Wir haben sogar eine Transinterberatungsstelle hier, die ist sogar eine städtische Stelle. Wir haben direkt die Koordinierungsstelle für die Gleichstellung von LGBT-Menschen direkt dem Bürgermeister unterstellt. Wir haben sehr, sehr viel in München, aber du kommst halt ein paar Kilometer raus aus der Stadt und bist auf dem Land und schon ist da nichts mehr. Dann müssen die Leute, so viele Kilometer fahren, um mal was zu haben. Und das ist echt schade. Und Ansätze, dass sich das mal wirklich so weiter verbreitet, dass wir so Schulungen geben und so, die hatten wir schon. Das heißt, wir haben da auch schon Konzepte für erstellt gehabt. Aber die Frage ist halt immer, wie wird das gefördert? Ja, das muss halt wirklich, da muss halt wirklich mal Geld für in die Hand genommen werden und die dann auch qualitativ natürlich muss das gemacht werden. Also, dass man wirklich das dann auch gute Leute hat. Aber dann hast du wieder die Schwierigkeit, gerade im Trans-Bereich, die Leute tauchen hauptsächlich auf, sind eine gewisse Zeit da und dann sagst du sich, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich mein Leben leben. Ja? Und du nimmst das ganze Wissen mit und dann ist es weg und dann sind wieder junge Leute da und die müssen sich das erst wieder erarbeiten. Es ist echt nicht einfach, gerade im Trans-Bereich eine stabile Sache rauszubekommen, ist schwer, aber muss gehen.
Umso beeindruckender, dass du das jetzt über so eine lange Zeit schon machst und ich habe auch, also ich finde einfach, es ist immer wieder beeindruckend mit dem Begriff, den ich jetzt dann am Anfang des Podcasts, als ich den entwickelt hatte, stille HeldInnen, weil ich finde, das ist, und so still bist du ja gar nicht, du bist ja auch schon öffentlich hier und da schon auch zu hören. Und das finde ich wichtig, ne, dass das immer lauter wird. Aber dass es Menschen gibt, die sich einfach nicht nur damit abfinden und sagen, ach, ist alles so schwierig, macht eigentlich alles keinen Spaß und ist nicht schön, sondern sagen, dann verändern wir es halt. Ne? Dann verändere ich es halt, dann gehe ich halt rein und versuche das Beste, damit es ein Stückchen besser wird, damit ein paar Menschen geholfen wird. Damit wir ein paar Schritte nach vorne kommen. Das finde ich immer wieder beeindruckend.
Ich sag dir, für mich ist das so schön, wenn ich sehe, und du musst dir vorstellen, was das bedeutet. Ich habe Menschen, die kommen übers Internet oder die kommen aus meiner Gruppe und die sagen zu mir, kannst du bitte, wenn ich meine geschlechtsangleichende Operation habe, dabei sein? Du musst dir wirklich vorstellen, was das heißt. Ja, du gehst her und präsentierst im Prinzip eines der intimsten Sachen und die sagen mir, kannst du bitte dabei sein, dann fühle ich mich halt wohler. Und du merkst es auch, du redest mit den Leuten, du bringst die in die Narkose rein. Es ist einfach total schön, wenn du weißt, du hast denen geholfen oder wenn die wissen, du kannst halt auch mal zu denen kommen, wenn sie Sorgen haben, wenn sie eben in der Klinik liegen. Zu Corona-Zeiten ist das schwer, okay, aber auch das geht. Und da kann man wirklich seine Freude dran haben. Ja, und natürlich, wir werden alle noch ziemlich viel Arbeit haben und wir werden auch viele AktivistInnen haben, die viel kaputt machen können. Ja, das muss ich nämlich gestehen, weil es gibt ja auch Leute, die sehr, sehr eigenbrötlerisch sind und vielleicht auch mal das Falsche sagen und es in die falsche Richtung reden, aber gut, da kann ich nichts dran ändern. Dann müsste ich mich mit vollen Zügen in die Politik schmeißen und müsste sagen, so, ich ändere jetzt das. Aber das ist jetzt nicht mein Interesse, weil mein Weg ist der, ich versuche von unten den neuen Leuten beizubringen, wie es ist. Und dann wächst es sich rein. Ja, das wächst sich also durch die jungen Menschen nach oben praktisch dieses Thema rein. Und dann hat sich das. Dann ist es irgendwann gar nichts Besonderes mehr. Und ich bemühe mich eigentlich sehr ungern, irgendwelche Menschen mit wirklichen festgefahrenen Vorstellungen irgendwie einen oben drauf zu geben, weil sie etwas ändern sollen. Weil ehrlich gesagt, dann sollen die ihren Krams machen. Wenn sie es nicht lernen wollen, dann lernen sie es nicht. Sie verlieren aber dabei, weil wir sehen es tatsächlich ja auch schon im Fernsehen. Es wird sehr, sehr viel gegendert. Es wird sehr, sehr viel Wert auf Sprache gelegt. Es passiert unglaublich viel. Ja. Und was ich gerade übrigens vergessen habe, ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch noch. Wir müssen es natürlich auch in unser Grundgesetz bekommen. Gell? Das hatte ich ja gerade vergessen bei den Ausführungen, weil wir haben ja die geschlechtliche Identität noch überhaupt nicht in unserem Grundgesetz verankert, dass die schützenswert ist, weil die Schwierigkeit besteht halt darin, dass du halt, du kannst halt immer noch nicht damit so wirklich ankommen. An vielen Stellen, wenn du zur Polizei gehst, ja, die nehmen das halt gar nicht unbedingt wahr, dass das jetzt ein Angriff wegen des Trans-Themas ist und so weiter. Und da muss man halt einfach schon irgendwie geschützter sein. Ja. Ja,
absolut.
Ja.
Absolut. Also ist nochmal ein Punkt dazugekommen, ein sehr wichtiger Punkt. Und ich finde total schön, dass du Freude hast an dem, was du machst, und dass du total aufgehst. Das habe ich in der Zeit, in der wir jetzt miteinander gesprochen haben, total gespürt. Von daher vielen, vielen Dank, Patricia, für deine Zeit und dein Engagement und auch für deine, ja, ich habe einfach für die Punkte, die bestätigt oder wo ich dachte, ah, da war mir klar, aber die wurden jetzt nochmal klarer, oder auch Dinge, die für mich total neu sind. Also von daher.
Und die Leute können auch jederzeit immer wirklich an unseren Verein herantreten. Ja, also wir haben zum Beispiel so eine Info-Mail-Adresse. Ja. Der Vorteil ist, dass das dann sehr, sehr schnell bei mir landen wird. Also, da kann man wirklich, man kann halt wirklich einfach auch einfach, wenn man irgendwas wissen möchte, kann man wirklich einfach nachfragen. Genau. Das muss jetzt nicht Allgemeingültigkeit haben, weil auch in unterschiedlichen Teilen von Deutschland werden manche Sachen minimal anders gehandhabt. Aber im Grundsatz, das Thema ist das Thema, und Trans zu verstehen, jeder, der das möchte, ist gerne eingeladen, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und ich tue
ein
das.
Ein wunderbarer Abschluss und ein tolles Angebot. Vielen Dank.
Welcome back aus dem Gespräch mit Patricia. Patricia beschreibt in diesem Gespräch ihren eigenen Weg, der zum Teil auch ein Leidensweg war. Schlussendlich hat sie sich entschlossen, auf ihre innere Stimme zu hören. Und nun fühlt sie sich im richtigen Körper und in der richtigen Identität. Erstaunt hat mich ein Satz, den sie immer wieder zu hören bekommt. Du hast mir das Leben gerettet, ohne dich wäre ich nicht mehr. Auf der einen Seite ein wahres Geschenk, so sehr gebraucht zu werden, auf der anderen Seite ein Alarmzeichen dafür, wie schwer wir es Menschen machen, die sich in ihrem Körper nicht richtig fühlen und sich entscheiden, einen ähnlichen Weg wie Patricia zu gehen. Der Verein Transident bekommt so viele Anfragen aus ganz Deutschland, auch das ein Indiz dafür, dass es hier viel zu wenig Anlaufstellen gibt. Das muss sich ändern. Die Menschen dürfen sich nicht selbst überlassen werden. Und es muss sich auch politisch einiges ändern. Das Selbstbestimmungsgesetz muss kommen und führt hoffentlich dazu, dass Transpersonen gut und sicher begleitet und eben nicht mehr vom System gedemütigt werden. In diesem Sinne, Peace, Love, Harmony, dein Futsal.